Dunkelheit legte sich über den Wald der Welt. Gerüchte wurden laut über einen Schatten im Osten. Ein namenloses Grauen ging um und der Ring der Macht spürte, dass seine Zeit gekommen war. Vor etwas über 20 Jahren saßen sehr viele von uns gemütlich in ihren Kinosesseln bei einer großen Dosis Popcorn und haben sich da über 3-4 Stunden, je nachdem, die Extended Version von Der Herr der Ringe angeguckt. Und es fühlte sich so ein bisschen schaurig schön an, ne? Also gerade dieser erste Teil, eine etwas düstere, drückende Atmosphäre. Aber das Ganze wurde irgendwie aufgehoben durch den weichen, warmen Kinosessel. Es war halt gute Unterhaltung. Jetzt eben gute 20 Jahre später hat dieser Satz, mit dem Der Herr der Ringe, der erste Teil, Die Gefährten beginnt, hat er eine schaurige Aktualität. Der Schatten im Osten, Krieg in Europa. Meine beiden Söhne eben im besten wehrfähigen Alter vor einem Jahr. Um die Feiertage habe ich festgestellt, sie beschäftigen sich ernsthaft mit dieser Perspektive, ob sie in den Krieg ziehen müssen. Und ich finde das so gemein. Also in meiner Zeit, in unserer Zeit, ne, da gab es Wehrdienst und so von Generation zu Generation in den Jugendgruppen hat man immer so ein bisschen die Älteren gefragt, wie sieht das aus? Aber es war ein Thema. Es war ein Thema in Gemeinden, ein Thema in der Jugendarbeit. Und ich weiß noch, wie ich damals die älteren Kumpels aus meiner Jugendgruppe gefragt habe und wir hatten Diskussionsabende und wir sind vorbereitet da reingekommen. Und mir ist bei meinen Söhnen aufgefallen, die hatten diese Vorbereitung nicht. Aus einmal kommt so aus dem toten Winkel dieses Schlagwort Wehrpflicht und sie setzen sich mit dieser total ernsten Perspektive auseinander. Ein Schatten im Osten. Deshalb finde ich es auch so gut, dass die Ansgar Kirche Deutschland da was aufgelegt hat. Beschäftigung mit dem Thema Wehrpflicht. Das ist so wichtig. Und zugleich so traurig und so erdrückend und so erschütternd. Der letzte Friedensplan, so heißt die Predigt, die ich euch mitgebracht habe. Es geistert im Moment durch die Schlagzeilen ein 28-Punkte-Friedensplan. Meine Predigt hat keine 28 Punkte. Meine Predigt hat eigentlich nur einen Punkt. Wie heißt es, wie sang der Engelschor? Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Unser Messias, unser Erlöser ist ein Friedefürst. Und das Evangelium und die Weihnachtsbotschaft, die hat uns wirklich was zu sagen und die hat dieser Welt etwas zu sagen, mitten hinein in diesen Schatten, jetzt aus unserer Perspektive aus dem Osten, diese Bedrohung, diese Bedrückung. Da hinein hat das Evangelium etwas zu sagen. Ich möchte euch heute eine Entscheidung vorlegen, beziehungsweise euch einen Vorschlag machen, euch auf eine Person in eurem Umfeld, in eurem Horizont zu konzentrieren und dieser Person Frieden zu bringen, ihnen in einer besonders bewussten Weise Shalom zu sagen, den Frieden Gottes zuzusprechen. Das wirkt vielleicht auf den ersten Blick sehr belanglos, so Krieg, Weltkrieg, Bedrohung im Osten und wir und unser kleiner Horizont und der vielleicht etwas angekratzte Familienfrieden. Ich weiß nicht, mit welcher Gemütslage ihr den Feiertagen so entgegendämmert von Tag zu Tag, ob es da Begegnungen geben wird, denen ihr eher mit gemischten Gefühlen entgegenblickt. Weihnachten, diese Familienfeiern sind ja oft so ein Kristallisationspunkt, wo sich etwas verdichtet, wo die Erwartung hoch ist und wo manchmal unter dem Druck der Erwartung ein verborgener Unfriede hochkommt, manchmal sehr eruptiv. Es ist leider sehr erschütternd, aber so in den Wochen nach Weihnachten, da wird relativ oft die Scheidung eingereicht. Ja, also es gibt so Statistiken und es gibt auch so ein bisschen gruselige Statistiken, aber man kann ermitteln, in welchen Tagen es so Spitzen gibt, auch wo Scheidungen eingereicht werden. Und das ist nicht so selten nach den Feiertagen. Großer Erwartungsdruck und dann merkt man, die Wirklichkeit ist auch ganz anders. Und leider haben dann bei manchen Leuten die Lunte sehr kurz und sie treffen dann Entscheidungen, statt den Frieden zu suchen, die Trennung umzusetzen. Du, Gesundheit und die Person, die du vielleicht vor Augen hast, wo es mit dem Familienfrieden vielleicht nicht ganz so gut bestellt ist, es hat eine Relevanz und es hat eine Bedeutung und es gibt sozusagen unsichtbare Kanäle zu diesen ganz großen Themen von Frieden zwischen Nationen und Weltfrieden. Ich habe mich mal ein bisschen fachfremd mit Chaostheorie und Chaosmathematik beschäftigt. Also ist eigentlich gar nicht mein Feld. Ich mache die Fachleute in meiner neuen Gemeinde in Wetzlar immer nervös, weil ich mache so Aufflüge in Fachgebieten, von denen ich keine Ahnung habe. Ich werde dann hinterher immer so ein bisschen nachjustiert. Chaostheorie, Schmetterlingseffekt. Die Flügelschläge eines Schmetterlings können einen Tornado auslösen, ist so ein Kernsatz oder ein, ja, so eine Formel zur Chaostheorie. Kleine Ursachen können große Wirkungen haben. Also vor allen Dingen bei Wetter und Klima, da taucht dieses Phänomen auf. Kleine Ursachen können große Wirkungen haben. Es kann Dominoeffekte geben, die wir gar nicht genau durchschauen. Aber durch kleine Impulse kann manchmal eine große Katastrophe ausgelöst werden. Aber ich möchte mal die Vorzeichen umtauschen. Es kann auch sein, dass durch einen kleinen Gruß eine unerwartete, paradoxe Intervention, dass wir auf ein unfreundliches Gesicht mit einem Segen reagieren, durch so einen kleinen, unscheinbaren Impuls, können, ohne dass wir es sehen, über sozusagen Generationsketten, also über Reaktionsketten, das kann große Wirkungen entfalten. Erster Gedanke, also was du tust und ob du schwierigen Menschen in deiner Nachbarschaft oder in deiner Verwandtschaft oder im beruflichen Kontext oder in der Ausbildung oder wo auch immer, ob du denen freundlich oder unfreundlich begegnest, es mag trivial, alltäglich, klein, unbedeutend erscheinen, aber es hat Auswirkungen. Es hat Auswirkungen. Wir sollten das nicht unterschätzen. Deine kleinen Entscheidungen haben Bedeutung. Du kannst die Folgen nicht immer absehen von deiner Wirksamkeit, aber du hast einen Hebel, du hast eine Wirksamkeit, du kannst etwas bewegen. Zweiter Gedanke dazu, kleine Weltphänomen. Vor ein paar Jahren bin ich mal auf, ist auch so eine Theorie, die mir sehr plausibel erscheint, jeder Mensch hier ist mit jedem anderen Menschen auf der ganzen Erde verbunden über 6 bis 7 Beziehungsketten. Ja? Also auch da, Mathe, ich bin nicht ganz sattelfest, aber ich glaube, die Formel müsste heißen, ich lasse es. Also vielleicht kriegen wir die Formel gemeinschaftlich hin. Also du hast vielleicht 70 Personen, irgendwas vielleicht auch zwischen 50 und 80, je nachdem wie kontaktstark du bist, die du mit Namen bezeichnen kannst und die deinen Namen kennen. Das ist so unser Beziehungsradius. So 50 bis 80 Personen, sagen wir mal 70 Personen, die du mit Namen kennst und die dich auch mit Namen kennen, wo eine Beziehung ist, vielleicht eine relativ oberflächliche Beziehung, aber wo du sozusagen einen Hebel hast, wo du hineinwirken kannst. So, und diese 70 Personen, die du kennst, die haben natürlich auch jeweils 70 Personen, die sie kennen. Ich glaube, die Formel müsste dann heißen 70 hoch 7. Das ist irgendwie eine lächerlich große Zahl, irgendwas, zweistelliger Milliardenzahl ist das so, ne? 70 hoch 7. Hat jemand Ahnung von Mathe hier? Viele Geisteswissenschaftler, okay. Dann, es beruhigt mich ungemein. Okay, ist eine große Zahl, ne? Viele Ziffern so. Ja, vielen Dank. Also es hat eine gewisse Plausibilität. Also ich finde diesen Gedanken spannend, dass du zu jedem beliebigen Menschen auf diesem Globus über nur 5 bis 6 Verknüpfungen Kontakt hast. Das heißt, es gibt sozusagen einen mittelbaren Draht zu ganz mächtigen Menschen, von dir zu diesen Menschen. Ich bin jetzt in Wetzlar bei unserer Besuchstournee durch die Gemeinde, da habe ich gemerkt, ich kann das jetzt nachweisen, meinen Draht zu Donald Trump. Ja, Also ich kann sozusagen die Ketten nachweisen. Also bei unserem Besuchsmarathon haben wir eine Lady besucht, die hatte in einem verborgenen Winkel des Wohnzimmers ein Bild hängen, und das war ein Selfie mit George W. Bush, der, wie ich weiß, unter seinen 70 Leuten, die er kennt, Donald Trump hat. So, und diese Lady aus unserer Gemeinde, die hat tatsächlich familiäre Verknüpfungen in die Familie von George W. Bush rein. Also ich kenne diese Lady hat einen Draht also in die Familie rein, George W. Bush, Donald Trump. Seitdem ist diese Lady für mich unser Arm ins Weiße Haus. Wie auch immer, also ich finde diesen Gedanken spannend. Wir wissen nicht, was für Dominoeffekte unser Verhalten auslöst. Wenn du etwas Einschneidendes mit Gott erlebst, wenn durch dich eine andere Person etwas Einschneidendes mit Gott erlebt. Es gibt diese wunderbaren Momente, wo wir aus Gottesdiensten kommen und Leute fragen uns, bist du besoffen? Ist mir mal passiert. Es gibt also einfach, weil sie merken, es ist was sehr anders. Da haben wir irgendwie diese Ausstrahlung wie frisch gestillte Babys. Und Leute sehen das. Und es kann Dominoeffekte geben. Es kann Dominoeffekte geben. Wir sehen manchmal nur die negativen Dominoeffekte. Wie der Zerbruch einer Beziehung, meinetwegen das Scheitern einer Ehe, wie das Dominoeffekte ins Umfeld hat. Aber es gibt auch die anderen Dominoeffekte. Also, ob du Shalom sagst oder nicht, ob du es meinst oder nicht, mit welchem Gesicht, mit welcher Zugewandtheit du einem Menschen begegnest, wie viel Aufmerksamkeit du ihm schenkst, es kann einen Dominoeffekt auslösen. Es hat Bedeutung, es hat Gewicht. Kommen wir zum Predigtext. Jesaja 9, 4 bis 6. Jeder Stiefel, der mit Gedröhn dahergeht und jeder Mantel durch Blut geschleift, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Denn uns ist ein Kind geboren. Ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seiner Schulter und er heißt Wunderrat, Gottheld, ewig Vater, Friedefürst. Auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende. Lass uns noch mal kurz innehalten. Des Friedens kein Ende, Herr. Das ist das, was wir sehen wollen, und das ist die Wirkung, nach der wir uns ausstrecken. Des Friedens kein Ende. Jesus, wir danken dir, du bist unser Friedefürst, du hast angefangen und der Dominoeffekt läuft schon längst durch die Geschichte. Herr, das Epizentrum Jerusalem vor 2000 Jahren, dieses Beben, als du gekommen bist, als du in Bethlehem zur Welt kamst, als die vertikale Kraft auf die Horizontale, auf diese Erde, auf die Menschheit wirkte, Herr, die Wellenbewegung ist losgegangen und wir danken dir, dass wir hier heute zusammen sind, als ein Ergebnis dieser Wellenbewegung, dieses Dominoeffekts. Wir beten, verstärke heute und verstärke an Weihnachten in diesem Jahr diesen Effekt durch uns. Amen. Jesaja betrachtet diese messianische Figur, die hier angekündigt wird. Immanuel, wir haben es schon besungen. Gott ist mit uns. Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Jesaja beschreibt diese messianische Figur so eindringlich und so oft, dass er als fünfter Evangelist bezeichnet wird. Und seine Mission, die Mission dieses Messias ist Frieden, seine Sendung ist Frieden. Gottes Antwort auf Gewalt, auf Stiefel, die mit Gedröhn auftreten, auf Mäntel, die durch Blut geschleift werden, auf Zerstörung durch Feuer und durch Feuerkraft, ist ein Kind, ein Sohn. Als Menschen, wir kennen auf dieses Phänomen Gewalt, wir kennen eigentlich nur, unser Werkzeugkasten ist sehr begrenzt. Unser Werkzeugkasten ist gegen Gewalt, ist gegen Druck. Das, was man weltweit als Frieden bezeichnet, ist oft nicht mehr als eine Balance, eine Stabilität, die durch Gegendruck aufrechterhalten wird. In jedem Staat gibt es eine Ordnungsmacht. Es gibt Polizei, es gibt die Exekutive, es gibt Militär. Und diese Kräfte sollen abschrecken. Sie stellen ein Gleichgewicht her. Da gibt es Abgründe, da gibt es böse Kräfte. Und unser menschliches Repertoire ist einfach Gegendruck, gegen Gewalt, regulierte Gewalt, die selbst auch Ordnungen und Gesetzen unterworfen ist. Aber das ist unsere Antwort auf Gewalt und auf Eskalation. Gottes Antwort auf Gewalt und auf Eskalation ist wirklich vom anderen Stern, ist wirklich ganz anders. Ein Kind, ein Sohn, ein Baby, ein Neugeborenes an Harmlosigkeit nicht zu überbieten. Und die Sendung in dem Ganzen ist Frieden. Die große Herrschaft mündet nicht in große Gewalt und in Unterwerfung, sondern in Frieden ohne Ende. Ich möchte mich heute mit euch nur auf einen von diesen vier Titeln konzentrieren, nämlich auf den Ewig Vater. Nächste Folie. Ewig Vater. Gott wird als Vater bezeichnet im Neuen Testament. Ein Drittel aller Vorkommen finden wir im Johannesevangelium. Das ist etwas, was durch Jesus auftaucht und was neu ist und auch überraschend ist. Es taucht hier und da im Alten Testament auf, aber eher am Rande, aber ganz dominant taucht es bei Jesus auf in seiner Verkündigung. Und wir finden diesen Gedanken, dass Gott Vater ist, finden wir vor allen Dingen eben im Johannesevangelium. Ich und der Vater sind eins, sagt Jesus. Wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. Wer mich sieht, der sieht den Vater, sagt er auf die Frage hin. Zeig uns den Vater und es genügt uns. Jesus antwortete und sprach zu ihm auf eine Frage: Wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Also, wir haben einen Untermieter. Wer an Jesus glaubt, hat einen blinden Passagier. Wir sind relativ vertraut mit dem Gedanken, durch den Glauben empfangen wir den Geist Gottes, dass das eine Art und Weise ist, wie Gott bei uns Wohnung nimmt, Empfang des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist bringt mit sich Jesus. Im Heiligen Geist haben wir Christus in uns, Hoffnung der Herrlichkeit, wie es im Kolosserbrief heißt. Und hier, das wird für die meisten ein Reminder sein, im Sohn ist der Vater auch da. Also wir haben mal eben die ganze Dreieinigkeit bei uns als Untermieter, wenn wir an Jesus glauben, wenn wir ihn empfangen haben. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, heißt es in Johannes 1. Wir nehmen den Sohn auf und mit dem Sohn ist der Vater und der Heilige Geist auch da. Und das hat Bedeutung, das möchte ich einmal so ein bisschen markern, dass der Vater in euch da ist. Und ich glaube, Vaterlosigkeit ist eigentlich die große Wurzel von Gewalt im Kleinen und im Großen. Ist jetzt einfach mal eine These, die ich euch vorlege, und ich lade euch ein, damit drüber nachzudenken, das für euch zu prüfen. Vielleicht könnt ihr das auch verifizieren, so für euer Leben, oder vielleicht habt ihr auch Situationen vor Augen, wo das so ist. Die Anwesenheit von Krieg und Gewalt in dieser Welt, im Kleinen wie im Großen, wurzelt in Vaterlosigkeit. Ein Statement eines Psychologen: Die therapeutische Praxis zeigt, dass etwa 85% der Kinder mit größeren Störungen Kinder sind, die entweder keinen Vater haben oder einen Vater haben, der in der Familie keine Rolle spielt. Eine deutsche Langzeitstudie hat ergeben, dass 70% der straffälligen Jugendlichen ohne ihren Vater aufgewachsen sind. Das amerikanische Justizministerium kommt in einer Suchung zum Schluss, dass in der Frage, ob ein Kind Gefahr läuft, eine kriminelle Zukunft zu haben, die Anwesenheit oder Abwesenheit des Vaters die entscheidende Rolle spielt. Jungen, die keinen Vater haben, sind statistisch, ich komme aus Hamburg, statistisch unfallgefährdeter, und auch die Todesgefahr ist bei männlichen Jugendlichen viel größer, wenn sie nicht mit dem Vater aufwachsen. Einfach Statement von einem Psychologen. Ich finde ganz spannend dazu Epheser 6, 4, Kolosser 3, 21, da wird den Vätern gesagt, sie sollen ihre Kinder nicht zum Zorn reizen. Also für mich steckt da eine tiefe, auch psychologische Wahrheit, Beobachtung drin. Durch Väter können Kinder lernen, mit Aggression umzugehen und Aggression zu kanalisieren. Also das ist so ein bisschen ein roter Faden, den ich in meiner Familiengeschichte, in meinem Verhältnis zu meinem Vater und in meinem Verhältnis zu meinen Söhnen beobachten kann, dass es ein Thema ist. Aggression regulieren und kanalisieren zu können. Ich glaube, in unserem Land ist das nicht selten. Also ich bin ohne Großväter groß geworden. Mein eigener Vater, dessen Vater ist gestorben im Krieg, als er 3 war. Und ich würde so aus der Beobachtung sagen, mein Vater hatte eine Baustelle genau damit, mit Aggressionen zu regulieren und gut damit umzugehen. Und ein bisschen sehe ich das in meinem eigenen Leben auch, dass mir sozusagen die Blaupause fehlte. Oder die Blaupause, die ich hatte. Mein Vater, wir haben ein wunderbares Verhältnis, aber an der Stelle habe ich gemerkt, da hatte er zu kämpfen und da habe ich zu kämpfen. Und ich sehe es an meinen Söhnen, dass sie da auch zu kämpfen haben. Ich glaube, dass diese Wurzel wirklich dieses Ding ist, dass da eine Generation von Vätern sehr stark dezimiert ist in unserem Land. Und die Tragödie ist eben jetzt in den Unruheherden Ukraine, Russland, Gazastreifen, Syrien, Sudan, wo auch immer, da bricht wieder eine ganze Generation von Vätern weg, oder sie wird stark dezimiert durch die Auseinandersetzung. Und man kann jetzt eigentlich die Uhr danach stellen, aber die Generation, die aufwächst ohne Vater oder mit traumatisierten Vätern, sie wird wieder eine Baustelle haben mit Aggression und es wird eine Gefährdung da sein. Gottes Antwort auf Krieg, Terror und Gewalt ist ein Kind, weil er selbst, der ewige Vater, erkennt unsere Reflexe. Er kennt unsere Reflexe, er unterfliegt sozusagen unser Radar. Er kommt als Kind zu uns und doch will er uns als Vater versorgen und umarmen. Was ist eigentlich Vaterschaft? Vaterschaft können übrigens auch Frauen ausüben. Ich versuche mal in der Substanz zu sagen, was Vaterschaft ist. Ich habe mich orientiert am aaronitischen Segen, den wir vielleicht gleich noch hören werden. Der Herr segne dich, der Herr behüte dich. Ich habe ein kleines Akronym, also ein kleines Merkwort für euch vorbereitet, das ganz gut in die Adventszeit passt, nämlich Anis. Ne? Anis verbreitet adventliches Aroma, dieses Gewürz, A-N-I-S. Also Vaterschaft zeigt sich im Angesicht des Vaters. Der Herr segne dich und der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir. Ein zugewandtes Angesicht ist eine Frequenz von Vaterschaft. Ein leuchtendes Gesicht. Im Altertum der Paterfamilias neugeborene Kinder wurden ihm gezeigt. Und ob das Angesicht leuchtete oder nicht, entschied in manchen Kulturen über Leben und Tod des Neugeborenen. Also das leuchtende Angesicht des Vaters sagt, du bist im Leben willkommen. Ich finde das so gewaltig. Seit 4000 Jahren in der Glaubensgeschichte enden Versammlungen mit diesem leuchtenden Angesicht. Und Gott, der Vater, will dadurch sein Volk therapieren mit seinen Vaterwunden. Das Angesicht des Vaters leuchtet. Wenn du eine schwierige Begegnung vor dir hast in den nächsten Wochen, zu Weihnachten, familiär, in welchem Horizont auch immer, leuchtendes Angesicht. Leuchtendes Angesicht. Zweitens, Namen. Der Vater im Altertum gibt Namen. Sprich die Person mit Namen an. Schau sie an, sprich sie mit Namen an. Ganz einfach. Jesus hat seinem Jünger Simon den neuen Namen Petrus gegeben. Und da schwingt natürlich mehr mit als einfach, dass man jetzt irgendwie ein Wort hat, was man rufen kann, um jemanden herzuholen, sondern Identität. Der Vater spricht mit dem Namen Identität zu. Und schließlich, der Vater segnet, er spricht Gutes aus. Der Vater kritisiert nicht immer nur, was schief läuft. Der Vater sieht, was Gutes da ist. Mir ist die letzte Woche das Beispiel über den Weg gelaufen von einem Mann, der dürfte jetzt um die 40 sein. Als 10-Jähriger ist er sehr oft negativ aufgefallen und negativ angesprochen worden, weil der die Hände in der Schule nicht stillhalten konnte. Der hat halt immer mit seinen Händen rumgemacht und er hat seine Klassenkameraden genervt, hat Mobbing deswegen erlebt. Der hat einfach immer Unruhe mit seinen Händen verbreitet. Die Lehrer haben ihm gesagt, setz dich auf deine Hände. Und da gab es einen Lehrer, der hat ihn, als es mal wieder sehr unruhig war, hat er ihn erst angeschnauzt im Unterricht und hat er gesagt, komm bitte nach der Stunde zu mir. Und dann kam der 10-jährige Junge, befürchtete das Schlimmste und der Lehrer sagte ihm, du hast hier mit deinen unruhigen Händen eine Baustelle. Vielleicht bist du ein Schlagzeuger. Und er hat ihm Sticks geschenkt. Und das ist ein Weltklasse-Schlagzeuger geworden. Das ist Vaterschaft. Manchmal ist es genau das. Das, was für Unruhe sorgt, was vielleicht sogar im ersten Moment für Unfrieden sorgt, nicht nur negativ immer anzusprechen, sondern auch zu gucken, das ist väterliche Kreativität. Was ist da für eine Gabe? Und es positiv anzusprechen, positiv zu adressieren. Lass uns beten. Herr, du kennst die Personen in unserem Umfeld, die uns irgendwie vielleicht im übertragenen Sinn die Pistole auf die Brust setzen, die uns unter Druck setzen, die uns irgendwie feindselig begegnen. Vorgesetzte, Kollegen, Nachbarn, Familienangehörige. Herr, wir beten, dass du die Welle deines Friedens durch uns weitergehen lässt. Herr, wir beten, dass wir gerade diese Menschen, dass wir ihnen in deiner Autorität begegnen und das heißt in der Autorität des Sohnes und in der Autorität des Vaters, ob wir Frauen oder Männer, ob wir jung oder alt sind. Beten, dass du uns die Gnade gibst, solche feindseligen Situationen zu überwinden durch deine Liebe. Amen. Ich habe es noch auf dem Herzen, euch einfach als Ansgarkirche Marburg was zuzusprechen. Das habe ich nicht vorbereitet, habe ich gestern noch nicht geahnt. Aber ich hatte den Eindruck, dass ich sozusagen auch für euch ein kleines bisschen Anis-Aroma hier verbreiten soll. Also, es ist so gut, dass ihr da seid, dass ihr in dieser Stadt seid, als Ansgarkirche Marburg. ihr habt eine besondere Gabe und es würde etwas im Reich Gottes fehlen, wenn ihr nicht da wärt. Ich sage das mal als jemand, der aus einer anderen Freikirche kommt und der das vielleicht mit mehr Kontrast sieht. Aber was Gott euch und der Ansgar Kirche Deutschland gegeben hat, ist das Folgende, ist ein Herz für ausgegrenzte Menschen. Die Ansgar Kirche hat eine Stärke darin, Menschen, die von anderen nicht ausgehalten werden, zu begrüßen und willkommen zu heißen. Das ist eine starke Gabe. Ihr habt ein Bild davon, dass und wie Gottes Reich kommen kann. Ihr seid offen für Unterbrechung durch das Wirken des Heiligen Geistes. Und ihr habt Hunger nach diesem Wirken des Heiligen Geistes, bis dahin, dass das wehtut. Spannung. Das bedeutet Spannung und Schmerzen. Und das ist etwas Besonderes, was ich in der Dichte und Konzentration in anderen Kirchen und Gemeinden nicht gesehen habe. Diesen Hunger nach Gott, nach seinem Wirken. Und die Schmerzen, die ihr manchmal in euch tragt, sind Wehenschmerzen. Gott will was zu Geburt bringen durch euch. Und drittens, ihr habt eine Gabe, alt und neu zu versöhnen. Ihr bewahrt bestimmte Traditionen und seid offen für Neues. Das bedeutet auch Spannung, aber es ist gut und es hat wirklich Seltenheitswert. Als ich das erste Mal in der Ansgar Pastorentagung dabei war, da ist mir sehr massiv ein Bibelwort aufs Herz gekommen, das sage ich euch jetzt auch. Ich glaube, das sagt Gott, der Heilige Geist, auch zu euch. Hohelied 2,14. Meine Taube in den Felsklüften, im Versteck der Felswand, zeig mir deine Gestalt. Lass mich hören deine Stimme, denn deine Stimme ist süß und deine Gestalt ist lieblich. Ihr seid schön in Gottes Augen und er ruft euch heraus, zeigt euch. Amen.